und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und mit Markus Blaschke unterhalte ich mich heute über Pilzfruchtkörperform, also die Formenvielfalt im Pilzreich. Markus, das war deine Idee. Erzähl doch mal kurz, wie bist du jetzt drauf gekommen, da eine Folge draus zu machen?
Ja, hallo. Also, wie komme ich da drauf? Als ich mich erstmal so richtig mit Pilzen beschäftigt habe, bin ich dann drauf gestoßen, dass ja nicht nur das mit Hut und Stiel, was man so landläufig kennt und was man vielleicht als Kind im Wald auch mal gesammelt hat, das Reich der Pilze abschließt, sondern dass es darüber hinaus noch eine ganze Menge an weiteren Formen gibt. Und dann natürlich auch noch der Aspekt, dass wenn man sich dann intensiver mit denen beschäftigt, auch auf Merkmale stößt, die man zunächst mal gar nicht so sieht. Also, und da habe ich gedacht, das wäre doch mal wieder ein Thema für einen neuen Podcast.
Definitiv. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute, die so Schwammerl suchen im Wald, ja, dass die sehr, sehr fokussiert sind auf die Hutpilze, also alles, was so aussieht wie Steinpilz oder Pfifferling oder. Und es gibt aber noch eine ganze Menge mehr. Und bevor wir da voll einsteigen, ein Wort zur Terminologie, würde ich sagen. Der Pilz ist ja erstmal nicht das, was wir oberirdisch sehen. Also dieser Fruchtkörper, den wir sehen, das ist ja nicht eigentlich der Pilz, sondern das ist das Fortpflanzungsorgan des Pilzes, der im Boden oder im Holz oder in sonstigem Substrat wächst. Der Pilz an sich, das sind die Hyphen, das Hyphengeflecht, und Hyphen sind fädige Zellstrukturen. Und auch die Fruchtkörper sind aus diesen Hyphen aufgebaut, aus spezialisierten Hyphen. Und Markus, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, also wie wächst so ein Fruchtkörper? Also das unterscheidet sich ja durchaus zwischen den klassischen Hutpilzen, also Steinpilz etc. und zum Beispiel Konsolenpilzen wie Zunderschwamm.
Bleiben wir erstmal bei den normalen Lamellenpilzen und Röhrlingen. Da ist es nämlich so, dass praktisch in dem Hyphengeflecht, meistens an der Oberfläche von einem Substrat, also zum Beispiel knapp unter der Erdoberfläche, zunächst der Pilz angelegt wird. Und da entstehen halt diese besonderen Hyphen, die schon angesprochen wurden, und bilden ein sogenanntes Primordium, in dem schon alle Strukturen und Hyphen für den späteren Pilzfruchtkörper angelegt werden. Das wächst natürlich dort in dem Primordium nach und nach, da kommen immer mehr Hyphen zusammen, aber dann entsteht dieses kleine Knäuel, das schon alle wichtigen Elemente und Strukturen hat. Und dann kommt es eben zu dem Augenblick, von wo an dann dieser Pilz präsent wird. Und das geht ja meistens ziemlich schnell. Deswegen sagt man ja oft, oh, das geschieht über Nacht oder so. Meistens dauert es ein bisschen länger, aber es geht schnell. Und das gelingt deswegen, weil dieses Primordium praktisch aufgepumpt wird. Mit seinem Hyphengeflecht sorgt der Pilz dafür, dass ganz viel Wasser in dieses Primordium hineingebracht wird und mit Wasser gefüllt, also praktisch wie Hydraulik, wird dann dieser Pilzfruchtkörper ausgedehnt und augenscheinlich wächst er halt dann ziemlich schnell und erscheint so ziemlich schnell am Boden.
Ja, das ist, ist ganz spannend. Also das Wasser kommt natürlich nicht einfach so in diesen Pilzfruchtkörper, sondern da werden also, da geschieht eine Anreicherung von bestimmten Substanzen. Also ich habe mal nachgelesen, das ist also Mannitol, Glykogen und Trehalose vor allem. Das wird in den Zellen dieses Primordiums angereichert, dadurch wird das Wasserpotenzial reduziert und das führt eben dazu, dass sehr viel Wasser in diese Zellen einströmt und die Zellen dehnt und vergrößert. Und diese Zellen vergrößern sich nicht einfach so, also die werden nicht nur einfach gedehnt, sondern man kann das ja zum Beispiel bei einem Parasol beobachten, da wird der Stiel immer länger und das passiert tatsächlich dadurch, dass in sehr starker Geschwindigkeit Chitin, das ist ein Zellwandbaustoff, produziert wird, um diese Zellen eben zu verlängern. Also das heißt, es ist kein Wachstum durch Zellteilung, sondern es ist tatsächlich ein Aufpumpen mit Wasser und eine Verlängerung dieser Zellen im Stiel. Wie schaut das bei Konsolenpilzen beispielsweise aus? Wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass das ja nicht bei allen Pilzen so ist. Also es gibt ja auch Konsolenpilze wie den Zunderschwamm, den rotrandigen Baumschwamm, die mehrjährig sind und die tatsächlich wirklich wachsen, also die nicht aufgepumpt werden. Wie funktioniert das da?
Ja, eigentlich bei allen Porlingen ist das der Fall. Die wachsen nach und nach. Also da werden wirklich Zellen immer wieder neue am Rand angebaut und es folgt dann eine Ausdehnung. Das ist zum einen zu beobachten bei den einjährigen Porlingen, wo das kontinuierlich über einige Tage, Wochen geschieht und die dort ihr Wachstum erreichen. Auch unser größter Porling, den wir haben, der Riesenporling, wächst also in nur relativ wenigen Wochen heran, dadurch, dass immer wieder neue Zellen angebaut werden sozusagen. Bei den dauerhaften Porlingen wie dem Zunderschwamm oder dem rotrandigen Baumschwamm, da geschieht das dann über Jahre. Und zwar das erste Fruchtkörper, die erste Konsole erscheint innerhalb von wenigen Wochen und in den Folgejahren wird dann immer unten drunter eine neue Röhrenschicht angebaut. Und so vergrößert sich dann dieser Pilz über die Jahre und kann dann durchaus Alter von 15 Jahren erreichen, wo der also immer größer wird, immer wieder eine neue Röhrenschicht unten drunter und ein bisschen schaut sie auch vorne raus, so dass auch die Konsole insgesamt ein bisschen größer von der Oberfläche wird.
Kurze Zwischenfrage. Bildet der auch sowas wie Jahrringe, also wie ein Baum? Gibt es da so saisonale Wachstumsschübe?
Ja, man kann das dann auch schön sehen, wenn man dann so eine Konsole durchschneidet, dann sieht man die einzelnen Röhrenschichten. Und in vielen Fällen kann man auch sagen, okay, das kann ich sogar übersetzen, 1:1, eine Röhrenschicht, ein Jahr. Es gibt aber auch Ausnahmen, extreme Jahre, wo er vielleicht gar nicht so richtig ins Wachsen kommt oder kein Jahrring angebildet wird, sage ich jetzt mal, oder keine neue Röhrenschicht. Und es kann auch mal Jahre geben, in denen es eine Trockenperiode gibt, wo der Pilz dann mit dem Wachstum aufhört und dann nochmal neu beginnt. Aber das ist bei Bäumen und Jahrringen teilweise vielleicht sogar ähnlich. Also es ist nicht immer 1:1, aber es ist ziemlich häufig so, dass in einem Jahr eine neue Schicht angelegt wird.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, ne, bei den Fruchtkörperformen. Das ging jetzt fast ein bisschen schnell. Okay, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und mal versuchen, die unterschiedlichen Fruchtkörperformen mal so ein bisschen grob einzuteilen und zu kategorisieren, dann müssen wir ja erstmal unterscheiden zwischen Ascomyceten, also Schlauchpilzen, und Basidiomyceten, den Ständerpilzen. Und dann danach versuchen, eine Einteilung vorzunehmen, oder? Macht das Sinn?
Ja, aber es wird nicht ganz leicht, weil wir feststellen werden, dass in beiden Reichen mal ähnliche Tendenzen entstanden sind oder Strukturen. Aber fangen wir mal mit den Schlauchpilzen an. So der charakteristische Schlauchpilz, was macht der? Der bildet ein sogenanntes Becherchen. Also der hat ja viele kleine winzige Schläuchlein, die mal gerade vielleicht eine Länge von einem Zehntel Millimeter erreichen und davon stehen ganz viele auf einer sogenannten Hymenium, einer Fruchtschicht und gerne eben ausgebildet in kleinen Becherchen, wie man sie unterschiedlichst finden kann, größere auf zum Beispiel Eichentotholz, kleinere auf anderen Strukturen. Und dann gibt es eine ganze Menge von Abwandlungen von diesen Bechern. Mal sind die dann mehr geschlossen, und mal sind sie ganz weit offen. Und mal sind sie sehr mit gelartigem Material angereichert, sodass sie so ein bisschen glibberig sind, wie bei den Schmutzbecherlingen auf der Eiche und damit fast so eine Struktur wie Gummibärchen besitzen. Und mal sind sie eher ja, brüchig aufgebaut. Da gibt es die Kelchbecherlinge, insbesondere diese roten, schönen, die im Frühjahr erscheinen auf Totholz, die dann sehr zerbrechlich sind und gar keine Gelstruktur oder sowas besitzen.
Da gibt es auch ziemlich große Vertreter, ne? Also dieser Orangebecherling zum Beispiel, den sieht man manchmal, so ein intensiv orangener Pilz, der so lappenartig aussieht. Und also der wird größer als ein 2-Euro-Stück, ne?
Ja, und es gibt sogar noch ein bisschen größere auf Buchentotholz. Da gibt es dann also auch noch so braune Becherlinge, die durchaus einen Durchmesser, naja, von fast 10 Zentimetern erreichen können.
Oh, wow. Okay. Also das wäre alles so das Prinzip, das Fruchtkörperbauprinzip Becherlinges, also so ein ganz typisches Merkmal für einen Ascomyceten.
Für eine Gruppe.
Ist sowas bei den Basidiomyceten ähnlich auch?
Naja, was auf jeden Fall gibt, das ist, sind ja diese gelartig, gummiartigen. Und wenn man dann so an Gallerträhnen oder sowas denkt, da gibt es dann auch manchmal ähnliche Formen, sage ich jetzt mal, wo man dann schon auf den ersten Blick nicht gleich erkennt, ob es eigentlich Richtung Schlauchpilz oder Richtung Ständerpilz geht, also Basidiomycet oder Ascomycet. Und da kommt eben auch diese Einlagerung von Material zum Schutz und als Schutz auch vor Austrocknung zum Tragen, was so ein Gelsystem besitzt.
Das Judasohr ist für mich ja auch so ein Beispiel.
Genau, das wäre so ein Beispiel dafür.
Ja, wo ich früher auf Anhieb gesagt hätte, das schaut aus wie so ungefähr aus wie ein Becherling, so von der Konsistenz her ist doch bestimmt ein Ascomycet. Ist aber ein Basidiomycet. Ja, also bei den Ascomyceten gibt es eine relativ breite Palette an Fruchtkörperformen. Also wir Phytopathologen sind da immer ganz hellauf begeistert, weil es da so eine schöne Formvielfalt gibt. Bei den Basidiomyceten kann man ja eigentlich so drei Schubladen aufmachen. Ja? Also einmal, wenn die Fruchtschicht, also das Hymenium, auf der Außenseite, ja, also oben oder seitlich positioniert ist. Dann, wenn das Hymenium auf der Unterseite einer Hutstruktur ist. Oder wenn das Hymenium im Innern des Fruchtkörpers ist. Und diese Fruchtschicht im Innern des Fruchtkörpers, das ist ja auch was, das haben auch Ascomyceten erfunden, ne?
Genau, das gibt es in beiden Gruppen. Da sind natürlich bei den Basidiomyceten sozusagen zusammengefasst vor allem die Bauchpilze auffällig. Wenn man so an Kartoffelbovist oder was auch oft mit Bovisten verwechselt wird, wobei es eigentlich wieder eine ganz andere Gruppe ist, die sogenannten Stäublinge. Das sind so typisch Pilze, die eben ihre Sporen im Inneren ausbilden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei vielen dieser Strukturen, die da entstanden sind. Nämlich derjenige, alles möglichst kompakt auf der einen Seite, dass ich also wenig Austrocknungseffekte habe und auf der anderen Seite einen guten Schutz auch vor beispielsweise Fraßfeinden. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Sporen sich noch entwickeln müssen. Später macht er dann auf in irgendeiner Form und setzt seine Sporen frei, weil sie sollen ja verteilt werden. Aber in der Phase, wo sie heranwachsen, da noch möglichst geschlossene Strukturen auszubilden. Und das machen eben so Bauchpilze ganz, ganz typisch, ganz ausgeprägt.
Ja, also die Stäublinge und auch die Boviste haben ja an sich keine Öffnung. Also die haben keine vorgesehene Öffnung, glaube ich. Das ist aber bei den Erdsternen anders. Die Erdsterne sind ja an sich auch Bauchpilze und die haben ja noch eine zusätzliche Schicht während der Reifung zum Schutz dieser Strukturen, die dann aufplatzt und diese schöne sternförmige Struktur freigibt. Und die haben aber oft, oben so eine Vorrichtung zur Freigabe der Sporen, oder?
Genau, genau. Ja, im Prinzip sind das ja wie kleine Stäublinge, die nochmal einen Schutzmantel außenrum haben. Und die wachsen ja eben auch hauptsächlich unter der Erde erstmal heran. Und da müssen sie sich natürlich auch sozusagen schützen und auch erstmal überhaupt ausdehnen können. Und da ist das natürlich günstig. Und dann, wenn sie sich dann aus dem Erdboden öffnen mit der äußeren Schale, dann tritt erst die innere Schale mit diesem ganz dünnen, pergamentartigen Struktur heraus. Und die ist ja dann praktisch ähnlich aufgebaut wie so ein Stäubling, hat aber diese ganz spezifischen Vorrichtungen, wie du es schon angesprochen hast, um dann die Sporen gezielt da bei Regentropfen, wenn die drauftreffen, ausströmen lassen zu können.
Das Hymenium, wenn es auf der Unterseite des Hutes ist, ist eigentlich relativ klar, ne? Also das heißt, alle hutförmigen Pilze laufen damit. Alles, was Röhren an der Hutunterseite hat, was Stacheln oder was Lamellen an der Hutunterseite hat. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich einfach, aber da gibt es ja eine irrsinnige Bandbreite an Formen, die, sag ich mal, in dieser Schublade mit drin laufen.
Genau, du hast ja die meisten gerade schon angesprochen. Das ist einmal so eine Struktur wie Lamellen oder Blätter, einmal die Röhren. Da muss man sagen, es gibt ja Porlinge und Röhrlinge. beide besitzen Poren und Röhren. Das eine sind ja die Öffnungen, das ist die sogenannte Pore, und die Röhre ist dann praktisch das, was dahinter steckt, hinter der Pore im Inneren. Die Porlinge sind eher härter ausgebildet oder doch ein bisschen kräftiger, und die Röhrlinge besitzen ja nur relativ weiches Fleisch.
Ja, was ich immer faszinierend finde, ist, dass alles, was Stacheln hat, ja, auch damit verwandt ist. Also es gibt ja so Ohrstachelinge, und der Semmelstoppelpilz gehört ja auch noch mit dazu. Die sind alle mit den Röhrlingen und mit den Lamellenpilzen verwandt, finde ich ganz faszinierend.
Aber die Stachel gibt es dann auch wieder woanders. Aber bleiben wir noch bei dieser Gruppe. Warum sich ja das eigentlich ausgebildet hat, ist ja einfach nur die Möglichkeit, in diesem kompakten Gebilde ganz viel Oberfläche zu besitzen, um eben viele dieser Basidien, dieser Mutterzellen, an denen die Sporen entstehen, aufbauen zu können. Also dass man eine riesige Oberfläche hat und ganz viele dieser Ständerchen da nebeneinander stehen können. Und das ist eben gegeben, sowohl wenn ich die Lamelle habe, als auch wenn ich die Röhre habe, als auch wenn ich den Stachel habe. Und was ich ja auch recht interessant finde, ist, dass es die Übergangsformen gibt. Ein Pilz, bei dem man das immer wieder beobachten kann und der auch recht häufig ist, das ist der sogenannte kahle Krempling. Und wenn man mal so Kremplinge hat, dann fällt einem schon mal auf, was ist sehr merkwürdig. Man kann diese Röhrenschicht mit dem Fingernagel relativ leicht, diese Lamellen, diese Blätter, relativ leicht abschieben. Aber man findet oft auch Exemplare, bei denen man sieht, dass direkt am Stiel nicht nur Lamellen da sind, sondern sogar Röhren auch da sind. Und diese beiden Hinweise haben auch dazu geführt, dass man schon vor langer Zeit erkannt hat, dass der Pilz doch eher zu den Röhrlingsverwandten gehören muss, als zu den anderen Lamellenpilzen. Auch wenn man erstmal auf den groben Blick die Lamellen sieht und denkt, oh, das muss ein Lamellenpilz sein.
Ja, interessant in dem Kontext sind auch die Pfifferlinge, die ja keine Lamellen haben, sondern Leisten. Also auch das ist eine morphologische Eigenheit, die sich zur Oberflächenvergrößerung entwickelt hat. Überhaupt muss man ja sagen, dass diese Formenvielfalt und die evolutionär gesehen parallele Entwicklung von vielen Fruchtkörperformen so ein bisschen verwirrend ist, wenn man sich mal die Taxonomie, also die Systematik der Pilze anschaut. Ja, also diese gerade wenn ich durch den Wald laufe und versuche anhand dieser Fruchtkörpertypen die Pilze, sag ich mal, nur anhand dessen zu bestimmen, das geht in vielen Fällen genau aus diesem Grund schief, ne?
Ja, das ist richtig. Und ein Aspekt auch noch, auf den möchte ich noch kurz eingehen. Du hattest es ganz am Anfang mal angesprochen. Hyphen von Pilzen sind im Boden in der Regel langgestreckte, röhrenartige Strukturen. Und das ist sehr häufig auch bei den Fruchtkörpern zu erkennen. Also da findet jetzt nicht ein kompletter Wechsel oft statt bei den Fruchtkörpern. Klar, die sind ein bisschen mehr angepasst, aber meistens sind es dieselben Strukturen. Es gibt aber doch eine Gruppe von Pilzen, bei denen das nicht so ist, bei denen die Fruchtkörper fast ausschließlich aus runden Zellen oder kompakten Zellen, also nicht diese länglichen, sondern eher so kompakte Zellen aufgebaut sind. Und das sind unter anderem die Täublinge und die Milchlinge. Und was mit ihnen dann verwandt ist, rein von der Systematik, das sind dann ganz andere Sachen. In den Bereich gehören dann plötzlich auch Korallenpilze, also die ja erstmal auf den Blick gar keine Ähnlichkeit haben zu unseren Täublingen. Aber wenn man dann diese Struktur, wie die aufgebaut sind, der Einzelzellen sich anschaut, da stellt man plötzlich dann wieder Verbindungen fest. Und das bestätigen heutige Analysen natürlich durch die Genetik auch ganz gut, dass also nicht nur diese äußere Fruchtkörperform entscheidend ist, sondern viele andere Aspekte auch, um die Pilze dann genauer zu identifizieren. Aber die Fruchtkörperform ist natürlich für uns trotzdem wichtig, um überhaupt sich mit den Pilzen beschäftigen zu können, um sie in Schubladen schon mal ein bisschen einsortieren zu können. Aber man muss eben aufpassen, diese Schubladen darf man sich nicht als geschlossene Systeme vorstellen, sondern da gibt es viele Verbindungen.
Ja, die Systematik bei Pilzen, die ist ja so ein Fall für sich. Und man muss auch einfach sagen, dass durch die Möglichkeiten der DNA-Analytik in den letzten, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Jahren, bis 20 Jahren vielleicht, dass da wahnsinnig viel im Umbruch ist. Und das ist in allen biologischen Bereichen so, aber eine Besonderheit bei den Pilzen ist ja leider, dass wir sehr, sehr wenige Fossilien haben. Und dass deswegen es bei den Pilzen nochmal besonders schwierig ist, solche Verwandtschaftsbeziehungen herzustellen, weil solche Systematiken gehen ja eigentlich immer von der Annahme aus, dass es für verwandte Arten einen gemeinsamen Ahnen geben muss. Und das ist eben bei Pilzen ganz besonders schwierig, weil wir aus verständlichen Gründen natürlich oft ganz, also für viele Gruppen überhaupt keine fossilen Vorgänger haben. Die sind schon längst ausgestorben, aber wir wissen es einfach nicht, weil es keine Fossilien gibt. Und deswegen ist also pilzliche Systematik schon immer einem größeren Wandel unterworfen gewesen, als ich das jetzt mal für andere Gruppen annehmen würde.
Ja, und kommen wir nochmal zurück auf Ähnlichkeiten, weil du es ja vorhin auch schon angesprochen hast, zwischen Schlauchpilzen und den Ständerpilzen. Und da muss man natürlich eine Gruppe auch noch unbedingt mal ansprechen. Das sind A, die Morcheln und auf der anderen Seite die sogenannten Stinkmorcheln. Also in beiden Fällen haben wir ja einen Stiel und in beiden Fällen haben wir eine Kappe und die Fruchtschicht sitzt auf der Außenseite. Bei den typischen Morcheln sind das so wabenförmige Strukturen außen und bei den Stinkmorcheln, gut, da gibt's auch so ein bisschen eine Kammerung, wenn man mal eine Stinkmorchel findet, wo die ganzen Sporen abgefressen worden sind von den Fliegen. Also da sind auch ganz ähnliche Dinge zu erkennen. Was ganz anders ist, ist dann, woher kommt die Stinkmorchel? Die kommt ja aus so einem Hexenei. Also da gibt es eine Struktur mit einer Hülle und in dieser Hülle drinne, da sind der Stiel und auch die Kappe schon angebaut. Und da gibt es dann nochmal was ganz Besonderes und wo auch viele Technologen hinschauen, weil es was ganz Irres ist, das ist dieser Stiel der Stinkmorchel. Der wird nämlich im Gegensatz zu den anderen nicht mit Wasser gefüllt, sondern hier wird Gas freigesetzt. Und durch dieses Freisetzen des Gases in diesem vorgebildeten Hexenei drinne, kann dieser Stiel extrem schnell sich ausdehnen, also viel schneller, als wenn Wasser eben eingepumpt wird. Und der steht wirklich dann ganz schnell da.
Ah, das ist ja abgefahren, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wird auch mit Wasser aufgepumpt.
Nee, das ist Gas.
Ich bin immer fasziniert, wie erfinderisch diese Pilze doch sind. Also weiß man eigentlich, wie das Ganze gesteuert wird? Also wie die Anlage des Fruchtkörpers und die Ausformung des Fruchtkörpers tatsächlich gesteuert wird? Also ich meine, die Form an sich sicher genetisch, aber welche Hyphen bekommen wann von wem das Signal, dass sie jetzt einen Fruchtkörper bilden sollen? Weiß man das?
Also da weiß ich jetzt leider auch nicht ganz so viel. Was sicherlich ein Aspekt spielt, zum Beispiel jetzt in Holz oder in auch einem anderen Substrat, ist immer die Nährstoffversorgung. Und wenn es da an Grenzen geht, wenn sozusagen das Pilzmyzel merkt, oh, unsere Reserven, die gehen so langsam an das Ende, dann kommt es vermehrt zur Ausbildung von Fruchtkörpern. Weil nur mit diesen Fruchtkörpern kann der Pilz ja auf neues Substrat gelingen. Manchmal, sag ich jetzt mal, täuscht sich der Pilz, der wächst beispielsweise im Baum in eine Richtung und kommt dann da irgendwann in Richtung Rinde und dann kommt das Signal, Achtung, ich muss jetzt hier meine Fruchtkörper ausbilden und dabei kann er ja noch sich nach oben und unten ziemlich weit ausdehnen und noch viele Jahre dort weiter wachsen. Aber das sind immer so Indizien dafür, dass es zu einer vermehrten Fruchtkörperbildung auch kommen kann. Anders, denke ich, wird das sein bei Mykorrhizapilzen und so, die spezifisch im Herbst ja fruktifizieren oftmals. Da sind das sicherlich auch andere Dinge, die da den Impuls setzen müssen. Das können Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen eventuell sein, aber da weiß ich nicht genug.
Ich hatte in der Vorrecherche in irgendeinem Buch gelesen, oh, ich muss gleich mal nachgucken, welches das war, dass nachdem dieses Primordium, also diese erste Struktur des Fruchtkörpers angelegt wurde, dann reifen also die Sporen, und wenn diese Sporenreifung so ein gewisses Stadium erreicht hat, dann werden wohl Botenstoffe produziert, die den Fruchtkörper dann dazu veranlassen, diese Wasseraufnahme anzustreben und eben, ich sag mal, aus der Erde hervorzukommen oder aus dem Holz hervorzuwachsen oder. Also da scheint es tatsächlich biochemisch Signalstoffe zu geben, die dieses ganze Prozedere steuern. Aber mein Eindruck war jetzt auch, also ist ein Buch von 2007, mein Eindruck war jetzt auch, dass da noch nicht so wahnsinnig viel bekannt ist. Also das ist, ich stelle immer wieder fest, Pilze sind ein sehr, sehr interessantes Forschungsfeld, wo noch viele unbekannte Regionen locken. Es gibt so Fruchtkörperformen, die finde ich ja immer ganz abgefahren. Und da gehören für mich so diese korallenförmigen und die keulenförmigen Pilze dazu. Weil ich immer wieder feststelle, alles, was so in meinem Kopf unter Koralle, also unter Korallenpilz läuft, das ist ja völlig wild über diverse Taxa verteilt. Also über Gattungen, die in völlig verschiedenen Familien, teilweise in völlig verschiedenen Ordnungen angesiedelt sind. Also das ist auch eine Fruchtkörperform, die mehrfach erfunden worden sein muss, richtig?
Also was ganz auffällig ist, ist, sage ich jetzt mal, zwei Formen. Das sind die typischen Ramarien, also das sind die Korallen im ganz strengen Sinne, die eben auch diese leicht brüchige Struktur besitzen, weil sie eben mit den Täublingen verwandt sind, also diese runden Zellen besitzen. Und dagegen, mein Sohn nennt das immer den Feuerpilz, den klebrigen Hörnling, der auch so eine korallenartige Struktur hat, auch fast dieselben Farben auf Besitz, so ein leuchtendes Orange, allerdings eine eher feste, elastische Konsistenz besitzt. Also ähnliche Form auf den ersten Blick und doch was ganz, ganz anderes. Und auch von ihrer Lebensweise, während die Korallen zumindest sehr viele Mykorrhizapilze sind, ist es der klebrige Hörnling ein typischer Totholzzersetzer. Aber auf einen Aspekt möchte ich jetzt noch mal zurückkommen. Ganz, ganz ursprüngliche Form, was muss man sich denn da vorstellen? Und da ist es wirklich so, dass oft nur einfach eine Schicht Hyphen beispielsweise ausgebildet worden ist, und auf dieser Schicht entstand dann entweder bei den Schlauchpilzen einfach nur die Schläuche, ganz frei. Das gibt es zum Beispiel immer noch bei einigen Parasiten. Da gibt es so eine Gattung, die heißt Taphrina, die bilden unter anderem so verschrumpelt wirkende Pflaumen aus. Und da gibt es immer noch diese ganz ursprüngliche Fruchtkörperform. Oder was ich mir auch als eigentlich sehr ursprünglich vorstelle, das sind viele dieser Rindenpilze, die oft nicht anders aussehen, als wenn einer auf einem Stück Holz mit Farbe da weiß drauf rumgemalt hätte. Und das ist auch oft nur einige Schichten von Hyphen, und auf diesen Hyphen dann drauf stehen die Mutterzellen, und von denen gehen die Sporen ab. Also viel andere Struktur haben die nicht, und das sind so wahrscheinlich die ursprünglichsten Formen. Aber die sind halt gefährdet für Fressfeinde, für Austrocknung und für alles Mögliche und haben sich dann hauptsächlich auf ganz spezifischen Nischen noch erhalten können, aus meiner Sicht.
Ja, nun muss man sich ja fragen, es gibt diese irrsinnige Formenvielfalt, und warum eigentlich diese komplizierten Strukturen? Also ich sag mal, alles, was irgendwo einen Stiel hat, will sich natürlich über die Umgebung erheben. Das macht irgendwo Sinn aus meiner Sicht, dass man einfach das sporentragende Gewebe nach oben hebt und so ein bisschen in den Luftstrom hält, ja, um die Chance zu vergrößern, dass die Sporen möglichst weit fliegen. Aber wenn man sich mal überlegt, was es alles gibt, ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was aufgezählt, dann finde ich das irrsinnig, wie viele Lösungen für ein und dasselbe Problem sich da eigentlich entwickelt haben.
Tja, das ist Natur, das ist Biodiversität.
Ja, aber ich glaube, das sporentragende Gewebe nach oben zu heben, ist ja nicht der einzige Sinn und Zweck dieser Fruchtkörper, oder? Also wenn man sich jetzt mal, ich denke da immer so dran, wenn ich sowas mikroskopiere, da gibt es ja also so ganz abgefahrene Hyphen, solche mit so spitzen Fortsätzen und so weiter, da ist ja auch viel Schutz gegen Fressfeinde mit dabei, oder?
Ja, das spielt immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Also der Schutz der Sporen, bis sie endlich reif sind. Dann dürfen sie ja oftmals gegessen werden oder gefressen werden. Auch das dient ja mit der Verbreitung oftmals. Aber bis zu dem Zeitpunkt, da eben möglichst schützen und das eben mit A der Form und dann eben auch von vielen kleinen Bausteinen, wie du es gerade angesprochen hast. Also zum Beispiel die sogenannten Sätä. Das sind so ganz spitze Stacheln, die man leider nur im Mikroskop sehen kann. Die dienen sicherlich erstmal dazu, die Sporen möglichst lange zu schützen.
Eine andere Strategie hat ja die Stinkmorchel, das hattest du ja schon angesprochen. Das ist ja nicht, ich halte das Ganze in den Wind, sondern ich präsentiere es Fliegen und allen möglichen Insekten so, dass die möglichst sich daran gütlich tun und das fliegenderweise in die Umwelt verfrachten. Das ist ja so ein Prinzip, das hat ja nicht nur die Stinkmorchel erfunden, ne? Da gibt es ja etliche andere Pilze, die das auch können. Und gehört da nicht auch dieser Tintenfischpilz dazu, der da so ein bisschen die
Genau.
Fliegen anlockt?
Genau, der hat genau dieselbe Strategie, nur dass der nicht jetzt einen Stiel ausbildet, sondern praktisch, ich weiß jetzt nicht, habe die Zahl der Arme nicht gezählt, aber seine 5 oder 6 Stiele gleichzeitig sozusagen ausbildet und an denen dran hängt ja dann auch diese Sporenmasse auch ähnlich bräunlich gefärbt und lockt genauso an, stinkt ja auch genauso, also mindestens genauso schlimm wie die Stinkmorchel.
Okay, es wäre mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, dass der so massiv stinkt, aber diese sehr leuchtende Farbe hat schon auch was mit Signalisierung zu tun an die Insekten, oder dass da was Leckeres ist.
Bestimmt.
In dem Kontext finde ich ja die Täublinge immer ganz interessant. Also die Täublinge sind ja eine sehr, sehr farbenfrohe Gattung von Pilzen. Und da habe ich mich ja häufiger mal gefragt, wieso eigentlich diese Farbvielfalt? Hast du da eine Idee oder irgendein Tipp?
Nee, da kann ich leider gar nichts zu sagen. Also, warum die jetzt oftmals so farbenfroh sind. Mag natürlich teilweise Abschreckung sein, wenn ich so denke an die Speitäublinge, die ja so ein ganz kräftiges, leuchtendes Rot haben und vielleicht deswegen so ein bisschen signalisieren, ha, friss mich bloß nicht, du weißt doch, dass ich giftig oder scharf oder was auch immer bin. Also vielleicht gibt es da sowas, aber warum wirklich diese Farben sind, weiß ich leider nicht.
Der Fliegenpilz hat ja eine ähnliche Strategie, ne? Der versucht ja auch abzuschrecken mit seinem extremen Rot.
Offensichtlich, genau.
Ja, hast du noch was? Ach ja, genau. Ein ganz spezieller Fall sind ja die sogenannten hypogäischen Pilze. Wir hatten es jetzt ja hauptsächlich mit den epigäischen Pilzen, also mit Pilzen, die über der Erdoberfläche wachsen. Es gibt aber auch Pilze, die unter der Erdoberfläche wachsen. Das ist ja eine ganz besondere Strategie, ne?
Ja, typisch bekannt natürlich die Trüffelarten, die da vor allem da sind und was denen oft natürlich ganz, oder was für die oftmals ganz wichtig ist, das ist natürlich auch, dass sie eben duften oder einen Geruch abgeben. Denn später, wenn die Sporen reif geworden sind, dann wollen die gefressen werden. Das ist ihr Ziel, um nach draußen zu kommen. Und deswegen werden die dann A, von speziellen Arten wie Hunden, Schweinen oder so sehr intensiv wahrgenommen und dann ausgebuddelt. Und sei es, dass sie dann den Weg durch den Magen gehen, weil viele Sporen überstehen das, diesen Weg, und werden dann eben wieder an anderem Ort ausgeschieden. Oder aber ein Teil von denen wird dann nur an die Oberfläche beim Graben geworfen und setzt dann dort auch seine Sporen so frei, ähnlich wie bei den anderen Bauchpilzen, sage ich jetzt mal.
Sind das nur die Trüffel oder gibt es noch andere Pilzarten, die also
Ja,
hypogäische Fruchtkörper sind?
wir fassen die in der Regel als die Trüffelartigen zusammen. Es gibt natürlich auch eine ganze Menge von Kleinpilzen, die unter der Erde leben und die uns praktisch von uns gar nicht wahrgenommen werden. Aber hauptsächlich so sind das diese Trüffelartigen, die mir da jetzt spontan einfallen.
Okay. Also das heißt, im Vergleich zu dem, was wir an Formenvielfalt über der Erde haben, ist das eine relativ enge Nische, aus verständlichen Gründen. An der Stelle sei gesagt, dass es ja auch durchaus aquatische Pilze gibt. Also es gibt auch Pilze, die in Gewässern leben. Da bin ich jetzt allerdings kein Experte für, muss ich gestehen. Ich finde die aber ganz, ganz spannend.
Vielleicht. Ich auch nicht, leider.
Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine Sonderfolge zu, wenn wir dazu recherchiert haben. Aber es gibt, glaube ich, so gut wie keine Nische, die nicht von Pilzen irgendwie erobert wurde. Ein Punkt, den ich jetzt noch auf der Liste habe, ist, oder ein Punkt ist, dass es ja bei Pilzen nicht nur die sexuelle Fortpflanzung gibt, die zu diesen, sag ich mal, auffälligen Fruchtkörpern der Basidiomyzeten beispielsweise führt, sondern es gibt ja auch eine vegetative Fortpflanzung. Und es gibt tatsächlich Pilze, die auch im Rahmen dieser vegetativen Fortpflanzung Fruchtkörper ausbilden. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, meistens sind das natürlich sehr, sehr kleine Geschichten, aber jetzt so im Bereich der ganzen Phytopathologie, also der Pilzkrankheiten, gibt es da doch einiges. Also besonders jetzt, sage ich mal, im Gespräch sind Schäden an der Kiefer, sei es die Schwarzkiefer oder die gemeine Kiefer, wo die sogenannte Diplodia-Krankheit einen gewissen Anteil auch besitzt und der bildet kleine schwarze Pünktchen auf den Trieben, auf den Nadeln aus und das sind geschlossene Fruchtkörper und wenn man die dann aufschneidet, dann sieht man eben, dass da diese ungeschlechtlichen Mutterzellen sind, die praktisch eine Spore nach der anderen abschnüren, also eine Hyphe nach der anderen sozusagen bilden, aber die dann freigeben und die sich dann als relativ kompakte Hyphe dann verbreiten können.
Ja, ein Beispiel, was mir noch einfällt, das ist Nectria cinnabarina. Das ist ja so ein Pustelpilz, der bildet solche relativ leuchtend rot-rosanen Sporodochien auf toten Zweigen in der Regel. Ne? Das ist ein Zersetzer.
Genau.
Und dann gibt es ja einen Pilz, und ich muss jetzt kurz überlegen, ich glaube, es ist der Brandkrustenpilz, wo man ja tatsächlich oft auf den Stümpfen beide Fruchtkörperformen beobachten kann. Das finde ich immer ganz faszinierend.
Ja, das sind ja dann diese schwarzen Fruchtkörperbetten, sage ich jetzt mal, die der Pilz ausbildet. Und in diesen schwarzen Beulenartigen, die sind so 1 Zentimeter große Beulen, sind lauter eingesenkte Fruchtkörper drinne, also viele, viele Fruchtkörper, die gemeinsam einen Raum belegen. Das ist die Hauptfruchtform. Und darüber zieht sich dann gerade im Frühjahr so eine graue Schicht und bildet dann dort die Nebenfruchtform aus. Ganz lustig ist allerdings, weil ich da auch gerade drauf gestoßen bin, bei den Holzkeulen. Das sind so längliche Pilze, die werden so 5 Zentimeter groß, schwarz, 0,5 Zentimeter bis Zentimeter dick, sehr häufig zu beobachten auf totem Ahornholz, die langstielige Holzkeule. Die machen es umgekehrt, da bildet sich erst die Holzkeule und ist erst übersät mit der Nebenfruchtform und in dem weiteren Entwicklung bilden sich dann in dieser Holzkeule die kleinen Fruchtkörper der Hauptfruchtform aus und geben dann später erst dann die Sporen frei.
Ah, also das heißt, die Holzkeule, also das heißt, in Bezug auf die sexuelle Fortpflanzung ist quasi die Fruchtkörper, also die Fruchtschicht wird in der Holzkeule gebildet, richtig?
Ja, die Fruchtschicht, das sind lauter kleine Kügelchen, die in der Holzkeule drinnen sitzen. Okay. Genau, das ist nicht so wie bei der Herkuleskeule, das ist ja ein Basidiomycet, eine große Keule, die so bis 30 Zentimeter groß werden kann oder so gelblich gefärbt ist, da sitzen die Sporen ja außen drauf, aber bei den Schlauchpilzkeulen da sitzen die in so kleinen Kügelchen eingesenkt und das Ganze nennt man Stroma, dieses Bett sozusagen, dieses Schwarze, was man von außen sieht, da sitzen die eingesenkt drinne.
Ja, übrigens dann auch wieder ein Beispiel für für eine ähnliche Form des Fruchtkörpers, die im Prinzip oder fast gar nicht verwandten Gruppen parallel erfunden worden ist. Also ganz, ganz spannend. Gibt es, an der Stelle muss ich jetzt einmal fragen, gibt es eigentlich Basidiomyceten, wo du beide Fruchtkörperformen kennst, also die beide Fruchtkörperformen gut sichtbar ausbilden? Da fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein.
Ja, gut, sichtbar kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass es zum Beispiel beim Wurzelschwamm beide Fruchtkörperformen gibt. Allerdings, der normale Wurzelschwamm ist ja so ein eher unscheinbarer Porling, der an den Wurzeln oftmals wächst, wenn die so aus der Erde gerissen sind, oder eben an den Wurzelanläufen, zum Beispiel von alten Fichten oder Fichtenstöcken. Und die Nebenfruchtform, das ist ein kleiner weißer Belag, der aber eher unscheinbar ist. Und ja, da sitzen dann kleine Keulen drauf, an denen dann ganz viele Sporen entstehen. Mikroskopisch eine ganz tolle Sache, die zu beobachten, aber makroskopisch sieht man da jetzt nicht viel mehr als einen leichten Flaum oder so.
Okay. Ja, also es gibt auf alle Fälle eine irrsinnige Vielfalt an Fruchtkörperformen. Also wenn ich so überlege, so die ganzen Stachelbärte oder Semmelstoppelpilze auch mit Stacheln, Ohrlöffel, Stachellinge und die Porlinge und die Hutpilze mit Lamellen und Röhren und ja, Stacheln hatte ich gerade schon. Und was gibt es noch? Also die ganzen Askomyzeten mit ihren
Leisten.
Bechern. Leisten, genau, die Leisten hatten wir auch noch. Also es gibt, und wir haben jetzt nur einen Bruchteil dessen genannt, was es tatsächlich gibt. Also das Pilzreich ist wahnsinnig vielfältig. An der Stelle möchte ich ein Buch oder zwei Bücher empfehlen. Die sind zwar irrsinnig teuer, aber sie sind so toll gemacht und die hast du auch. Jetzt muss ich ganz kurz aufstehen. Kleinen Moment.
Ich kann es aber auch verraten schon. Die sind nämlich aus Dänemark von Thomas Larsson
Ja, genau.
und Jens Petersen und heißen Fungi of the Temperate Europe, Volume 1 and Volume 2. Ganz tolle Bilder und wirklich eine tolle Übersicht. Und was faszinierend ist, die haben so Übersichtsseiten über bestimmte Gruppen, und die sind fantastisch. Und die kann man sich sogar auch im Internet alle anschauen, diese Übersichtsseiten. Also die sind auch frei verfügbar.
Ja, ich werde sie mal bei uns in den Shownotes verlinken. Also ist eine Riesenempfehlung. Also es sind ganz, ganz tolle Bücher. Sie sind halt englischsprachig, aber allein um sich die Bilder anzuschauen, oh mein Gott, was für wundervolle Bilder, ganz großartig. Sie sind halt sündhaft teuer, aber wie gesagt, also die sind wirklich ihre Anschaffung wert. Und das, was ich noch mir angeschaut habe, was ich ganz gut finde für die Basics, das ist Webster und Weber. 2007 Introduction to Fungi, das ist auch englischsprachig, aber gibt also einen sehr, sehr guten Überblick über Morphologie, über Fruchtkörperentstehung, die ganzen verschiedenen Taxa, die es da im Pilzreich gibt und so weiter. Also es ist ganz, ganz toll gemacht. Gibt es frei verfügbar online, dieses Buch und verlinke ich auch. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende für heute. Wir können sonst noch wochenlang über die Formenvielfalt sprechen. Ich glaube, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss mit den
Jo.
Bücherempfehlungen. Ja, Markus, wie immer eine Freude. Und
Ganz meinerseits.
ja, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Servus.
Ciao.